In jedem Strafrechtsfall sind hunderte von Entscheidungen zu treffen. Und in diesem Fall entscheidest du mit.
Willkommen im Verteidigerteam von Nina und mir. Nina, hast du gestern Abend noch gesiegelt?
Natürlich habe ich noch gesiegelt.
Was für Siegelgründe hast du geltend gemacht?
Ja, ich habe ja die Akte gar noch nicht, also entsprechend eigentlich alle. Und zwar eben, dass es schutzwürdige Geheimhaltungsinteressen gibt, vielleicht Unterlagen, vielleicht gar nicht tauglich sind und um etwas zu beweisen im Hinblick auf den Tatverdacht, weil ich weiss ja gar noch nicht, was der Tatverdacht genau ist. Alles, weil ich ja noch gar keine Akten habe und darum ist natürlich auch die Verhältnismäßigkeit völlig unklar. Also darf man oder darf man nicht, weiss ich eigentlich gar noch nicht. Und ich habe das natürlich bezüglich allen Sicherstellungen gemacht. Also Datenträger, Telefon, Unterlagen, einfach mal alles. Ja, alle aber darauf hingewiesen, vorsorglich. Oder? Eben, ich habe ja die Akten noch nicht.
Gut, dann haben wir gestern Abend auch noch mit Angehörigen telefoniert. Genau. Sie wünschen, dass wir also erbetene Verteidigungen ins Verfahren gehen, was uns natürlich auch eben die Option ermöglicht, dass wir gemeinsam auf dem Fall sind.
Ja, genau.
Es wäre ja auch möglich, wenn wir Amtliche sind, dass wir gemeinsam drauf sind, in dem, dass man substituiert. Aber wenn man Einvernahmen so substituiert, müssen wir dann die Einwilligung von der Verfahrensleitung einholen.
Für uns ist es einfacher, genau.
Dann haben wir via LinkedIn ja die Umfrage gehabt. Du hast es genannt, ob ich mit dem Esel oder mit dem Auto gehe. Ja. Gemeint ist digital, ob man die Akte digital einfordert, weil es ist ja seit einer gewissen Zeit so, dass die Staatsanwaltschaft, wenn sie Haftantrag stellt, das digital am ZMG übermittelt, inklusive die Akte.
Ja.
Das ist in Zürich so. Und dann hat sich jetzt die Frage gestellt, verlangen wir einfach, dass uns die Akte digital schicken oder gehen wir persönlich vor Ort die Akte anschauen? Und das Abstimmungsergebnis war, 67% haben gefunden, digital. Jetzt, wieso haben wir uns die Frage überhaupt gestellt?
Ja, man könnte meinen, es ist einfach, wir sind Verfechter von der Digitalisierung und die Antwort ist ja klar. So klar ist es eben nicht. Es hat da so einen Fall gegeben von einem Anwaltskollegen von uns, der eben vor Ort ist, die Akten anschauen und hat da was entdeckt.
Es ist dort, glaube ich, um eine Entziegelung gegangen, aber man kann es bei der Haft analog anwenden. Dort hat man einen Haftantrag, die Staatsanwaltschaft hat einen Haftantrag gestellt und hat den nicht digital signiert, aber nur digital reingeschickt. Und dann ist natürlich der Antrag an sich nicht gültig, nicht formgültig. Und dann am BGZ, die Abteilung, hat dann auf die digitale Eingabe, die nicht richtig signiert war, einen Poststempel drauf da, also eingegangen am, das dann digital so ausgesehen hat, wie wenn das eine Posteingabe gewesen wäre. Und das ist natürlich
nicht formgültig unterschrieben.
Nicht formgültig und dann hast du noch eine Verfälschung. Und das hat er nur entdeckt, weil er eben die Akten vor Ort ist, anschauen. Und das zeigt, dass digitale Akten nicht immer die ganze Wahrheit offenlegen.
Ja, das ist so. Solange es noch eine zusätzliche physische gibt, ist dem so, ja.
Ja, also das korrekte Vorgehen wäre, das so einzureichen und dann original unterschriebene nachzureichen. Aber das ist eben dann in dem Fall nicht passiert, was sehr kritische Fragen aufwirft.
Definitiv, ja. Gut, aber du hast ja gefolgt, oder? Und bist nicht vor Ort mit dem Esel gewesen, sondern du hast sie bestellt, wir haben sie bekommen.
Nein, das Team hat mich überstummen, also durfte ich nicht mit dem Esel gehen und habe es dann geschickt bekommen.
Sind es viele Akten? Hast du schon anschauen?
Ja, es sind viele Akten, sind jetzt zwar jetzt gerade gekommen. Ich möchte vielleicht schnell die Chronologie der Ereignisse schnell offenlegen. Mhm. Also es gibt den Tag 1, den Tattag, respektive den Moment, wo man dann die Leiche entdeckt. Die entdeckt man am Morgen früh, weil man eben Blutlachen im Stegenhaus gefunden hat. Dann ist der Klient auf der Polizeiposten gebeten worden. Der ist dann freiwillig auf Platz erschienen. Das war am Morgen etwa um 9:30 Uhr gewesen. Und am 15:10 Uhr am Nachmittag von dem Tag 1 findet die erste Einvernahme statt.
Ja.
Polizeiliche Einvernahme. Dann am gleichen Tag, nach der 9 Uhr, also abends um 9 Uhr, findet dann auch noch die Hafteinvernahme bei der Staatsanwaltschaft statt.
Da sieht man mal, wie schnell das es gehen kann und dass der Tag von Strafverteidiger nicht um 5 Uhr aufhört und von Staatsanwalt auch nicht.
Nein, definitiv nicht. Also bei so Kapitalverbrechen, da gehen so richtig Gas.
Also das ist krass, oder? Also an einem Tag geht alles durch, egal wie lange in die Nacht rein.
Dann, es wird noch krasser. Also der Staatsanwalt hat so richtig Gas gegeben, die Polizei. Er hat dann noch in der gleichen Nacht hat er den Haftantrag ans ZMG geschickt. der hat offensichtlich auch das Einhandprinzip.
Ja, scheint so. Das Einhandprinzip ist, was du dir einmal in die Hand nimmst, muss durchgezogen werden und wird nicht wieder angelegt.
Er sagt dann als Begründung für die Untersuchungshaft, man hätte an den Händen der beschuldigten Person Blutanhaftungen können feststellen und darum wäre dringend verdächtigt, das Gewaltverbrechen begangen zu haben.
Und das ist der Grund, warum es eben doch so eine, nennen wir es eine Lücke gehabt, nämlich vom Morgen bis am 3, wo die Einvernahme war bei der Polizei. Dort hat unser Klient müssen durch die Erfassung, also ED-Erfassung, Fingerabdrücke, DNA-Abnahme etc. Darum ist es dort nicht 9 Uhr auf dem Polizeiposten, 10 Uhr fängt die Einvernahme an. Das ist dort die Lücke. Und scheinbar dann schlussendlich ja jetzt in dem Fall matchentscheidend für den Haftantrag.
Ja, und sie werden natürlich auch am Tatort nach Spuren gesucht haben, nach Zeugen und. Also da wird ganz viel gelaufen sein, wo wir jetzt in den Haftakten noch nicht sehen. Also in den Haftakten sind 2 Einvernahmen vom Klient, eine Einvernahme von einer Auskunftsperson. Also es ist für das, dass das Verfahren so kurz war, und ich konnte das neu lesen, es hat viele Seiten, die Einvernahmen, ist also sehr viel schon passiert.
Ja.
Und am Tag darauf, also am Tag 2, wo wir dann auch ins Spiel kommen, hat das ZMG auch bereits Haft angeordnet. Also sie sagen, der dringende Tatverdacht ist gegeben. Zum einen, weil die Untersuchung erst am Anfang steht, sehen der Grad der Wahrscheinlichkeit, dass er der Täter ist, sind nicht allzu hoch. Also hat man geringe Anforderungen, wie es so schön heisst. Und man hat eben Blutanhaftungen festgestellt an seinen Händen. Und das begründet jetzt den dringenden Tatverdacht. Mhm. Und eben, es sehen jetzt noch weitere Untersuchungshandlungen angezeigt, namentlich das Auswerten der Blutspuren vor Ort und die Durchführung von Einvernahmen, DNA-Analyse, Auswertung von Datenträgern.
Ja.
Das ist also alles passiert, bevor wir im Rennen gewesen sind.
Mhm.
Weil natürlich aber die Akten digital verfügbar sind, haben wir es jetzt vom ZMG noch bekommen. In anderen Fällen ist es dann so gewesen, dass es nur eine Originalakte gegeben hat und die sind dann hin und her geschickt worden und dann sind sie für eine gewisse Zeit nicht greifbar gewesen.
Das ist wirklich super an der Digitalisierung, ja.
Jetzt also wie weiter? Jetzt steht sicher mal an, dass wir sehr zeitnah ins Gefängnis besuchen.
Mhm. Es ist ja aber doch schon kurz vor Mittag. Gehst du noch heute? Oder beziehungsweise gehen wir noch heute? Was meinst du?
Ja, also das Problem ist, gemäss Einvernahmeprotokoll hat man einen Dolmetscher beizogen. Also ich nehme an, ich habe es auch von der Familie gehört, dass er nicht so gut Deutsch redet. Also jetzt müssen wir zuerst mal schauen, ob wir einen rechtzeitigen Dolmetscher finden. Und dann gehen wir so schnell wie möglich. Und wir müssen natürlich auch noch die Akten studieren.
Das führt uns gerade zu der Frage, die wir im Team besprechen. Gehen wir so schnell wie möglich, im schlimmsten Fall ohne vollumfängliche Aktenkenntnis, ohne Dolmetscher, oder nehmen wir uns Zeit, um alles im Detail zu studieren, sicher einen Dolmetscher zu haben und erst dann zu besuchen?
Gut, wir haben noch das kleine Problem, dass wir noch keine Besuchsbewilligung haben. Ich habe sie aber auch schon angefordert. Das sind dann einmal auch so Umstände, wo man etwa die ein bisschen rütteln muss, dass man möglichst schnell eine Besuchsbewilligung bekommt.
Ja, und dann bekommt man sie endlich. Die Leute gehen ins Gefängnis und dann sagen sie, wir haben noch keine Besuchsbewilligung. So, ja, gut, ich schicke sie ihnen schnell. Dass das nicht ein Selbstläufer ist, wäre wirklich cool für uns.
Dann müssen wir uns auch noch kurz überlegen, Nina, was sagen wir den Angehörigen? Die wollen natürlich möglichst schnell wissen, möglichst viel, was jetzt wir in den Akten herausgefunden haben, gesehen haben. Und da besteht einfach ein bisschen Problematik, dass wir ja die Involviertheit der Angehörigen nicht genau wissen.
Ja.
Und wir wollen ja sicher nicht kolludieren. Zumal ja sind Angehörige, also es ist ja gut möglich, dass dann die auch für den Klienten könnten aussagen könnten. Also es ist ja immer dann so ein kleines...
Ja, wo es dann eben auch gar nicht hilft. Wir wollen ja nicht jemanden, der kennt, wirklich potenziell ein guter Zeuge sein, aus unserer Sicht, durch aus unserem Einfluss abwerten. Also abwerten, nicht die Person abwerten, aber die Zeugen geholt.
Wie wollen wir das handhaben in dem Fall?
Ich schlage vor, wir gehen auf Nummer sicher, wie wir es eigentlich meistens machen, Infos über den allgemeinen Verfahrensgang und Details sicher noch nicht.
Sicher noch nicht. Und wir können dann nach dem Gefängnisbesuch, wenn wir genauer können, abschätzen können, ob die potenziell Zeugen sind oder nicht und vielleicht auch noch nach dem Gespräch mit dem Staatsanwalt überlegen, ob wir mehr können sagen können oder nicht.
Aber Duri, eigentlich ist das perfekte Beispiel dafür, was wir immer sagen, am besten von Sekunde 1 dabei. Also man sieht, am Anfang passiert so viel in der kürzesten Zeit. Man muss verschiedene Entscheidungen treffen, aber es läuft auch einfach wahnsinnig viel.
Ja, und jetzt in dem Fall hat der Klient schon zweimal ausgesagt. Also es ist sehr schwierig, nach zwei Aussagen erst ins Rennen zu kommen.
Ja, und je nachdem potenziell nicht die richtige Strategie gewesen und hinter das zu kommen, ist schon rein emotional so schwierig. Das verstehen die meisten nicht mehr. Also man hat ja einen Weg eingeschlagen, wieso kommt jetzt da jemand anders und findet, das ist eine ganz blöde Strategie.
Ja, einerseits mag das jetzt aus Aussersicht so scheinen, aha, er kehrt die Strategie, also hat er etwas zu verbergen. Andererseits ist ja jedem klar, es sind neue Verteidigungen drin und die haben ihn einfach dazu gebracht, dass er die Aussage verweigert. Also ich glaube, dass das nicht wirklich so zum Nachteil gereicht.
Ich habe es gar nicht so gemeint. Ich habe gemeint, emotional für die betroffene Person, also für die Klientschaft.
Gut, ich habe auch schon Leute gehabt, wo ich die Aussagestrategie bespricht. Und dann am Schluss haben sie mir dann so gesagt, also am Ende vom Verfahren, nach dem Freispruch, haben sie mir dann so gesagt, also sie haben nicht verstanden, warum ich derart vehement das empfohlen habe. Weil sie seitdem fast beleidigt waren, so wie, dass sie das nicht könnten. Die. Mhm. Aber es ist einfach so schwierig abzuschätzen, was dann mit diesen Aussagen, die einfach auf Papier stehen und nicht einmal eins zu eins aufgeschrieben werden, was dann mit denen passiert. Also ich wäre sehr vorsichtig mit Aussagen machen. Und es ist nicht die Frage, was schadet mir die Aussagen, sondern immer, was nützt mir die Aussagen.
Genau, das ist
ein riesen Unterschied.
Ja, und das ist die richtige und wichtige Frage, ja.
Auch wenn das Polizist und Staatsanwälte nicht gern hören. Jetzt, wenn du Staatsanwältin wärst, Nina, würdest du dich eigentlich aufregen, wenn die Leute nicht aussagen?
Ich behaupte nein. Aber das sehe ich natürlich aus meiner Optik. Manchmal denke ich, sie sind doch froh. Es geht schneller, es hilft vielleicht nicht, aber es schadet eigentlich nie, nichts zu sagen.
Gut, aber der Personalbeweis, also Einvernahmen, sind schon der Königsbeweis im Strafprozess. Also man hat schon am liebsten, dass er sagt, ja, ich bin es gewesen und noch ein Detail und dann sind alle glücklich, weil man weiss, es gibt kein Fehlurteil.
Gut, das ist wahr, ja, man ist der Wahrheit unnöch oder überhaupt hat die Wahrheit können als Licht führen, aber ich würde sagen, trotz allem, das ist part of the game. Also.
Ja, und gerade wenn Leute Lügengeschichten erzählen. Ich meine, was willst du das anhören?
Ja, aber ich glaube, das nervt ja dann, würde mich jetzt als Staatsanwältin noch mehr nerven. Eben. Also lieber sagt einer, ich sage nichts.
Ja, ja.
Also erzählt mir eine 3 Stunden lange Geschichte, die man muss aufschreiben muss. Und dann hast du vielleicht noch eine Anwältin oder einen Anwalt drin, der noch pingelig tut beim Aufschreiben. Also bist du Ewigkeiten drauf, dass du weißt, es stimmt einfach nichts. Müsste ich jetzt, glaube ich, nicht haben.
Ja, ja. Du kannst vielleicht sagen, okay, er ist da nicht glaubhaft und glaubwürdig gewesen, aber mit dem gewinnst du dann auch nicht viel.
Aber das ist wahrscheinlich sehr gefärbt von meinem Erlebten. Ich glaube, ich wäre froh, wenn jemand nichts sagt.
Also gehen wir im Mittag. Hoffen wir, bis nach Mittag haben wir Besuchsbewilligung.
Dann haben wir nach Mittag hoffentlich auch die Abstimmung vom Team und können entscheiden, wie geht's weiter.
Das war ein Podcast aus der Reihe «Auf dem Weg als Anwältin». Ich hoffe, der Podcast hat dir gefallen und dich inspiriert, deinen eigenen Weg zu gehen. Für mehr Podcasts schau doch auf meiner Homepage www.duribonin.ch. Dort finden sich weitere spannende Episoden. Ich freue mich, wenn du den Podcast bewertest und ich freue mich, wenn du weiter dabei bleibst. Denn auf dem Weg als Anwältin steht für einen gemeinsamen Weg, den wir beschreiten wollen. Dazu gehören verschiedene Ansätze, Erfahrungen und Perspektiven. Ich danke fürs Einschalten und bis bald.